Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schönen guten Morgen wünsche ich. Ich hoffe, Sie haben sich schick gemacht heute an diesem Freitag, vielleicht einen Kuchen gebacken, denn das, was es heute zu feiern gilt, ist großartig, ist unbezahlbar. Heute wird die Herrschaft des Volkes, denn das heißt ja Demokratie, gewürdigt als Staatsform. Der 15. September, der wird von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als internationaler Tag der Demokratie gesehen und begangen. Sie und ich, wir können das Leben in einer Demokratie genießen mit zahlreichen Rechten und Freiheiten, ganz anders als die meisten anderen Menschen auf diesem Planeten. 72% der Bevölkerung der Erde, die leben in Autokratien, wir hier nicht. In Deutschland gilt zum Beispiel die Gewaltenteilung. Wir haben allgemeine, freie und geheime Wahlen, prima. Und trotzdem, es ging ja schon mal besser der Demokratie. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung sind 51% der Bundesbürger wenig oder gar nicht zufrieden mit der Demokratie. Und andere Umfragen zeigen ähnliche Ergebnisse, mal ein paar Prozentchen mehr, mal weniger. Aber das scheint so einen Wert abzubilden. Wie kann das denn überhaupt sein? Ist Demokratie nicht eine Erfolgsgeschichte? Wir haben diese Sendung genannt, Demokratie, eine Erfolgsgeschichte in Gefahr. Und wir wollen mit Ihnen diskutieren, was fehlt unserer Demokratie Ihrer Ansicht nach? Oder ist sie ganz fabelhaft, so wie sie ist? Inwiefern profitieren Sie von ihr oder auch inwiefern profitiert die Demokratie von Ihnen? All das wollen wir wissen unter 0331 70 99 111. Und Sie wissen es vielleicht, dass Sie bei Andreas Dorau Weisheiten und Einsichten zu allen Lebensbereichen finden können, so auch zur Demokratie.
Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst.
Demokratie hat viele Gesichter. Mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen in Ruhe.
Mit anderen Worten,
das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Wir halten schon mal fest, erste Erkenntnis um 13 Minuten nach 10. Die Demokratie ist auf jeden Fall poptauglich, hier bewiesen von Andreas Dorau. Und ich frage mich, warum es nicht viel mehr Songs zum Thema gibt. Wie kommen wir auf dieses Thema? Weil uns Stefan eine Mail geschrieben hat an die weber@rbb-online.de. Wir stricken hier eine dreistündige Sendung drumherum. Und Stefan hat geschrieben, hallo liebes Radio 1 Team, ich finde es erschreckend und problematisch, wie die Bevölkerung gerade unserem demokratischen System gegenübersteht. Ich frage mich, was sind die Gründe für diesen Vertrauensverlust und wie könnte man diesen auffangen und wie konstruktiv in die beste Gesellschaftsform, die wir haben, investieren? Kurzum, womit ist man konkret unzufrieden und was müsste sich ändern? Ganz liebe Grüße, Stefan. Und genau das wollen wir diskutieren. Wir haben diese Ausgabe betitelt mit Demokratie, eine Erfolgsgeschichte in Gefahr. Und wir wüssten gerne, wo sehen Sie denn im demokratischen Sinne Luft nach oben? Gemeldet bei uns hat sich schon Heiko aus Südbrandenburg und er sagt dies.
Was würde denn eigentlich dagegen sprechen, wenn wir unser Grundgesetz, den Artikel 20 Absatz 2, ernst nehmen würden und unter Demokratie nicht einfach nur Wahlen verstünden, sondern mehr Beteiligungsformate? Ich habe das Gefühl, auch in Anbetracht der geringen Wahlbeteiligung, immer geringer werdenden Wahlbeteiligung, dass viele Menschen sich abgemeldet haben. Wenn wir die Möglichkeiten böten, zu bestimmten Sachthemen über Initiativen, Begehren, Entscheide einfach abzustimmen, das wäre doch toll, finde ich.
Von der Demokratie einfach abgemeldet. Die geringe Wahlbeteiligung macht Heiko Sorgen und er fragt sich, wo und wie kann man sich denn wieder anmelden und denkt, direkte Demokratie könnte eine Lösung sein. Und zum Thema gemeldet bei uns hat sich auch Michael aus Kleinmachnow.
Ich bin persönlich der Meinung, dass wir es aktuell nicht unbedingt damit zu tun haben, dass die Politik nicht liefert, sondern vielmehr damit zu tun haben, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass ihr Bild von der Demokratie, ihre Meinung sozusagen sich nicht in den Parteien wiederfindet. Wenn alle Parteien des Parlaments mit Ausnahme der AfD medial öffentlich das Gleiche sagen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist, glaube ich, der Eindruck, der da ist.
Aber ist das so, frage ich mich. Es gibt auch jede Menge politische Auseinandersetzungen zwischen SPD, FDP und Grünen, wie auch der Union, zu Fragen von Kindergrundsicherung in der Energie-, Steuer-, Wirtschaftspolitik, auch nicht zuletzt in der Außenpolitik. Also, dass die sich untereinander nicht unterscheiden würden, weiß nicht, ob ich da Michael zustimme, aber vielleicht sehen Sie das ja genau so. Melden Sie sich bitte. Und dann muss ich auch sagen, tut mir leid, dass ich dann mäklich bin, muss denn Politik überhaupt liefern, so Pizzaservice? Mäßig, oder lebt sie doch nicht eher davon, dass, so habe ich vorhin Heiko verstanden, dass Menschen mitmachen, sich für sie interessieren, sie am Laufen halten? Erzählen Sie uns bitte davon, was Sie am Leben in einer Demokratie schätzen und was Sie vermissen. 0331 70 99 111 ist die Nummer genau dafür. Die Universität Göteborg in Schweden, die erstellt regelmäßig einen Demokratieindex im sogenannten Varieties of Democracy-Projekt. Da fließen die Einschätzungen von gut 4000 Länderexpertinnen und Experten ein. Und insofern sagen die Macher und Macherinnen, diese Datenbank, die fußt auf dem größten Datensatz zur Messung von Demokratie. Und demnach haben im Jahr 2022 die skandinavischen Länder auf den ersten drei Plätzen gelegen dieses Rankings. Deutschland ist abgerutscht, aber auf hohem Niveau von Platz 9 auf Platz 12. Und wir diskutieren in dieser Sendung, wie es sich auf diesem 12. Platz lebt, angesichts von 193 Ländern weltweit. Jutta meint, es gibt einen unguten Trend, und zwar auch in Deutschland.
Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen verstärkt Lust auf Barbarei haben, Lust auf Grobheiten, auf Beschimpfungen, auf das, was sie die Wahrheit sagen, nennen. Also wenig Interesse haben, einfühlsam zu sein, sensibel zu sprechen, darauf zu achten, andere nicht zu verletzen. Großes Vorbild scheint da wirklich Trump gewesen zu sein, der ja wie so ein verwöhntes Kind einfach rumballert und beleidigt und Grobheiten absondert und die Leute jubeln ihm zu. Die AfD macht es genauso und offensichtlich kommt es bei vielen Leuten an und scheint als Befreiung empfunden zu werden. Und das macht mir wirklich große Sorgen.
Lust auf Barbarei, das sieht Jutta als Trend. Die AfD greift das auf, bedient das, sagt sie. Und so schaut sie vermutlich auch mit Sorgen auf die Landtagswahlen, die dann anstehen im kommenden Jahr, in so ziemlich genau einem Jahr, in Sachsen, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Heiko aus Panketal dagegen, der hat sich auch bei uns gemeldet, der beschreibt die AfD als eine Partei, über die er zumindest mal nachdenkt.
Die AfD ist die einzige Partei im Bundestag, die gegen Waffenlieferungen und für sofortige Verhandlungen ist. Für mich ist dieser Krieg für viele Probleme bei uns die Ursache. Am schlimmsten aber ist eben, dass dort jeden Tag viele Menschen sterben. Und das bewegt, glaube ich, sehr viele Menschen in Deutschland und hat mich als ehemaligen SPD- oder linken Wähler dazu bewogen, mich mit der AfD zu beschäftigen. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Und ich glaube, darüber sollten andere Parteien nachdenken.
Und das wird ja im Zusammenhang mit den Umfragewerten für die AfD auch oft gemutmaßt, dass nicht alle, die sich in Umfragen für die Partei aussprechen, die ja in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt, dass nicht alle diese sie am Ende auch wählen wollen, wählen werden. Stichwort Weckruf. Aber wie würde dieser Weckruf denn ausformuliert lauten? Das wüsste ich so gerne. Was wäre ein Update für die Parteienlandschaft, für unsere repräsentative Demokratie? Und welchen Anteil sind Sie bereit zu leisten? 0331 70 99 111, das ist die Nummer für Ihre Antworten. Sie haben wahrscheinlich die Nachrichten verfolgt. Gestern Abend die Abstimmung in Thüringen, wo die CDU einen Antrag durchgesetzt hat gegen die Minderheitsregierung, auch mit den Stimmen der AfD, und die Debatte, die heute darüber geführt wird, natürlich auch im schönen Morgen. Und eventuell möchten Sie sich dazu hier bei uns auch einlassen, also Dammbruch, Brandmauer, Sie kennen all diese Worte, die in dem Zusammenhang aufgerufen werden. Ist das ein Dammbruch, würden Sie das sagen? 0331 70 99 111 ist die Nummer für Ihre Antwort. Oder aber, wenn Sie vielleicht erstmal so ein bisschen, ja, bisschen breiter ins Thema starten möchten. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Demokratie? Fragen wir ganz offen auf radio1.de und haben da 4 Kategorien aufgemacht, von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden, und freuen uns, wenn Sie Ihre Klicks da lassen. Vorhin haben wir Heiko gehört, unseren Hörer, der sich bei uns gemeldet hat, und der hat gesagt, früher habe ich SPD gewählt oder auch Die Linke. Jetzt beschäftige ich mich mit der AfD, so hat er sich ausgedrückt, ob er sie wählen will. Bei den Brandenburger Landtagswahlen im kommenden Jahr hat er nicht gesagt. Und ja, die Umfragen aus Thüringen, aus Brandenburg, die die AfD aktuell jeweils als stärkste Kraft sehen, bei 32 oder 33%, die werfen die Frage auf, wieso diese Partei zumindest in Umfragen so viel Zustimmung erntet. Der Radikalismusforscher Peter Neumann meint, hier geht's nur zum Teil um Inhalte.
Das hängt zum einen damit zusammen, dass Anhänger, und wir wissen das auch mittlerweile aus Umfragen, ungefähr die Hälfte der Anhänger stimmt mit diesen Forderungen überein. Die andere Hälfte, und das ist das Interessante, die andere Hälfte, das sind sogenannte Denkzettelwähler. Das sind Leute, die sind unglaublich unzufrieden mit der Art und Weise, wie das System, wie die etablierten Parteien momentan Politik machen. Die haben eine Krise nach der anderen erlebt in den letzten Jahren, haben das Gefühl, niemand kriegt das in den Griff. Und das ist für die so eine Art Denkzettel. Das ist natürlich die, meiner Meinung nach, die falsche Form von Denkzettel. Aber die gute Nachricht ist natürlich, dass man diese Leute, diese Hälfte, auch wieder zurückgewinnen könnte.
Ähnlich sieht es auch der Wahlexperte Stefan Merz von Infratest DIMAP.
Die AfD zum Beispiel zu wählen, heißt ja nicht unbedingt, dass man zwingend mit allen inhaltlichen Äußerungen und Positionen der AfD Funktionäre einverstanden ist. Da ist ja auch sehr viel allgemeine Unzufriedenheit oder Protest oder auch bestimmte Themenanliegen. Da geht es nicht unbedingt darum, dass die Partei in weiten Teilen extremistische Bestrebungen hat.
Was es aber dennoch bedeutet, wenn ich die AfD wähle, weil ich allgemein unzufrieden bin, stärke ich damit konkret extremistische Bestrebungen in den Parlamenten und in der Gesellschaft. Was sagt uns das über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der Demokratie generell? Wir hören nochmal den Wahlforscher Stefan Merz von Infratest DIMAP.
Die Zufriedenheit mit der Demokratie reagiert nicht ganz so schnell auf tagesaktuelle Themen. Aber wenn eben allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik, also sowohl mit Regierung als auch Opposition, über einen längeren Zeitraum da ist, dann wirkt sich das auch auf die Demokratiezufriedenheit aus. Also wir haben zum Beispiel auch Mitte der Nullerjahre, ne, also in den Phasen, als viel um Hartz IV diskutiert wurde, um die Massenarbeitslosigkeit, auch damals war die Zufriedenheit mit der Demokratie niedriger und hat sich dann danach wieder wiederholt. Also es gibt da schon einen Zusammenhang, auch wenn es jetzt nicht ganz eng aneinander gekoppelt ist.
Da bleibt die 1-Million-Dollar-Frage. Was würde wieder zu mehr Zufriedenheit führen mit dieser Staatsform Demokratie?
Für die Akzeptanz von Demokratie sind immer zwei Dinge wichtig. Zum einen, dass sich die Bürger einbringen können oder das Gefühl haben, sie einbringen zu können, dass sie gehört werden auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite ist aber natürlich ganz zentral, dass die Bürger das Gefühl haben, die Regierung und der Staat als Ganzes erledigt seine Aufgaben. Also dass er sorgt für eine funktionierende Wirtschaft, für einen sozialen Ausgleich, für Sicherheit und Ordnung. Ne? Also der Staat muss letztlich am Ende einfach liefern. Ne? Und darauf muss sich, glaube ich, die Politik ganz stark konzentrieren, dass sie wieder stärker versucht, direkt an den Problemen zu arbeiten.
Ah, da war es wieder, dieses beliebte muss liefern. Einmal Demokratie mit alles und scharfe Soße, aber ein bisschen pronto. Ich muss zugeben, mir gefällt das mit diesem Demokratie-Deliveroo. Also alles klar, natürlich, politisches Handeln soll dazu führen, dass Probleme gelöst werden. Aber wird das so ausgeliefert an die Haustür? Wie sähe so eine lösungsorientierte Politik aus? Oder haben wir die schon längst, sehen das aber nicht ausreichend, weil nun mal alles auch ganz schön komplex ist? Ich bin gespannt, wie Sie das einordnen. 0331 70 99 111. Umfragen sind ungleich Wahlen, das ist klar. Aber fast ein Drittel der Stimmen für die AfD in Umfragen, das wirft Fragen auf. Und da wir in dieser Sendung über die Erfolgsgeschichte Demokratie sprechen wollen, stellt sich angesichts dieser Zahl wiederum die Frage, wieso überzeugt diese Geschichte nicht so richtig? Sowas beforscht der Soziologe Matthias Quent. Er ist der Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Und er ist auch Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Schönen guten Morgen, Herr Quent.
Guten Morgen, hallo.
Lassen Sie uns mit der Abstimmung im Thüringer Landesparlament beginnen. Gestern Abend hat die CDU-Fraktion in Thüringen eine Steuersenkung beschlossen gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung und mit den Stimmen von FDP und AfD. Die AfD feiert diese Abstimmung jetzt. Kritiker sagen, die Union macht gemeinsame Sache mit den Antidemokraten. Und die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien sagt, die CDU muss ihr Ding machen. Was sagen Sie?
Es ist eine schwierige Situation, in den Parlamenten Mehrheiten zu finden ohne die Rechtsextremen. Das ist in Ostdeutschland besonders schwierig. Das wird auch noch schwieriger. Und trotzdem muss man das in einem größeren Rahmen sehen, nämlich in einem Rahmen der Normalisierung des Rechtsextremismus. Es gibt kaum eine gesellschaftliche Debatte mehr darüber, was daran eigentlich problematisch ist inhaltlich, sondern dann diese Stoßbewegungen, mit denen die Möglichkeiten des Machbaren ausgeweitet werden sollen, die dazu führen können, dass in den Parlamenten diejenigen, die die Demokratie mit demokratischen Mitteln abschaffen wollen, noch stärker werden. Es ist eine schwierige Situation, aber das war ein fatales Signal.
Das war ein fatales Signal, aber die CDU oder Teile von ihr sagen jetzt ja, okay, also wir können ja nicht für unsere Politik eintreten, wenn Abgeordnete mitstimmen, deren Partei als in Teilen rechtsextrem gilt. Wie sollte sich denn eine demokratische Partei dem gegenüber verhalten?
Die CDU soll sehr gerne ihre Politik machen und auch betonen. Das sollte sie aber nicht auf eine Art und Weise machen, wo sie auf die Stimmen von Rechtsextremen angewiesen ist. Das heißt, es gilt im demokratischen Spektrum, um die besten Lösungen zu finden und Mehrheiten zu finden, zu organisieren. Und dann sollte sie nicht so tun, als gäbe es eine Brandmauer, wenn man bereitwillig, ja, nicht nur bereitwillig, sondern kalkuliert, dass man ein Ziel nur mit rechtsextremen Stimmen und nicht mit irgendwelchen, sondern mit Höckers-Leuten erreichen kann. So viel Ehrlichkeit sollte dann auch dazugehören.
Wir haben hier in dieser Sendung schon einen Hörer gehört, der hat gesagt, früher habe ich Linkspartei gewählt oder SPD, jetzt denke ich über die AfD nach. Das war die Formulierung. Erst vor kurzem hat der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, gesagt, dass Analysen zeigten, dass die AfD-Wähler potenzielle Opfer von AfD-Politik sein werden, keine Profiteure. Wieso kommt deren Politik offenbar trotzdem an?
Dafür gibt es viele verschiedene Gründe. Und ein Konflikt ist auch, dass in Ostdeutschland die AfD ganz anders auftritt, als in ihrem Bundestagsprogramm steht. Der völkisch-nationalistische Flügel gibt sich sozialer als das der stark marktradikal beeinflusste Bundespartei, das Bundesparteiprogramm noch hergibt. Aber ja, die Menschen handeln eigentlich gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen, weil sie sich aufgewühlt finden in einem Kulturkampf gegen vermeintlich globale grüne Eliten, die ihnen diktieren würden, wie sie zu leben hätten. Das heißt, es sind insbesondere diese Narrative, die AfD, das AfD-Milieu mobilisieren können und die über die tatsächlichen Verteilungsungerechtigkeiten, die Widersprüche, die es in der Gesellschaft gibt, die Ungerechtigkeiten, ja auf eine doch sehr emotionalisierende und verkürzende Art und Weise hinwegtäuschen.
Es gibt zahlreiche Umfragen zum Thema Demokratie, Zustimmung zur Demokratie. Besonders interessant finde ich eine vom Leibniz-Institut für Medienforschung. Aus diesem Jahr stammt die, bezieht sich auf Mecklenburg-Vorpommern. Demnach haben 60% der Befragten gesagt, ja, wir halten Demokratie für das System, das am besten zu Deutschland passt. Gefragt, wie zufrieden sie damit mit der konkreten Ausgestaltung in ihrem Bundesland sind, haben nur 32% gesagt, ja, ich bin zufrieden damit, wie Demokratie bei mir hier in Mecklenburg-Vorpommern funktioniert. Was ist denn mit den verbleibenden 28%, die ja Demokratie potenziell gut finden, aber nicht in konkrete Ausformung. Haben Sie eine Idee, was denen fehlt?
Da gibt es verschiedene Aspekte. Man kann ja am Funktionieren der Demokratie viele, viele legitime kritische Punkte äußern. Ja, der starke Einfluss beispielsweise von Wirtschaftslobbys, zu geringe Beteiligung im Alltag, im Berufsleben, an den Schulen. Die Demokratie als ein unabgeschlossenes Projekt lebt ja eigentlich davon, dass sie sich selber demokratisiert und damit ist auch das Eingeständnis verbunden, dass Demokratie nicht perfekt ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es Leute gibt, die unter Demokratie eine Ethnokratie verstehen. Also die sagen, eigentlich sollten nur beispielsweise die weißen Deutschen, die schon immer hier Wahlen abstimmen dürfen, die der Meinung sind, also wer beispielsweise nicht arbeitet, weil er oder sie krank, langzeitarbeitslos ist, solche Menschen sollten das Recht auf Wählen entzogen werden, rechtslibertäre Position. Es gibt verschiedene Kritiken am Funktionieren der Demokratie. Manche sind verfassungskonform und manche sind ganz klar auch rechtsextremistisch und bedienen sich nur einer demokratischen Begründung.
Sie haben gerade gesagt, die Demokratie ist ein unabgeschlossenes Projekt. Sie demokratisiert sich potenziell immer weiter. Das ist jetzt natürlich genau die Frage. Was ist jetzt zu tun im Sinne dieses Projektes?
Also zum einen müssen wir aus meiner Sicht über die Konflikte reden, die sich aus unserem demokratischen System in seinen Widersprüchen heraus ergeben. Ja, also ein System, das systematisch Ungleichheit im ökonomischen Sinne erzeugt, braucht sich dann eigentlich auch nicht wundern, dass rassistische Begründungen herangezogen werden, mit denen man Ungleichheiten versucht zu rechtfertigen, als natürlich oder biologisch zu erklären. Ähnlich betrifft es Gender- oder Sexismus-Fragen. Das heißt also, dieses Verhältnis, was für viele Menschen aus dem Tritt gekommen ist, zwischen der ökonomischen Entwicklung und der eigenen Entwicklung. Die hohe Inflation spielt eine Rolle. 3/4 der Bevölkerung sind beispielsweise für eine Vermögensabgabe, für Vermögenssteuern. Darüber wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es geht häufig um Themen, die eher der Polarisierung dienen. Es gibt viele Themen, wo man Mehrheiten finden könnte. Über die sollte man vielleicht häufiger sprechen als über beispielsweise Gendersprache, wie das ja von rechts immer wieder in die Diskurse vor allem auch eingeführt wird.
Das sagt der Soziologe Matthias Quent. Die Antworten sind nicht unbedingt einfach, aber ich versuche es trotzdem mit einer Zusammenfassung. Eine Idee wäre, über Ungleichheiten zu sprechen. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Gut, dass Sie dabei sind. Willkommen. Wir diskutieren in dieser Sendung über Demokratie und das kann man ja kaum tun, ohne über Demokratieverdrossenheit zu reden. Und bei uns gemeldet hat sich Heiko und gesagt, woher seiner Meinung nach diese Demokratieverdrossenheit kommt.
Also die Vorteile unserer Demokratie leuchten vielen Leuten im täglichen Leben nicht ganz ein. Wenn man zum Beispiel keine Wohnung findet, wenn die Behörden nicht richtig arbeiten, wenn man keinen Handwerker kriegt oder bei Kita-Plätzen zum Beispiel oder bei Lehrern, die nicht genug da sind, weil einfach viel zu viele Kinder in die Schulen dazukommen, wenn man Migration nicht steuern kann, wenn das ganze tägliche Leben so ein bisschen aus den Fugen gerät, dann fragen sich die Leute, was nützt mir dann die Demokratie? Das ist eine ganz normale Frage. Und daher kommt die Demokratieverdrossenheit.
Sagt Nico und gemeldet bei uns hat sich auch Stefan.
Man hat diese ganzen Verlagerungen von oben nach unten eigentlich immer weitergetrieben. Das sieht man bei den Mieten, das sieht man bei der ganzen Finanzstruktur, dass da im Prinzip irgendwie müsste man diese Sache anders ausgleichen. Die Leute mehr ins Boot holen, mehr beteiligen lassen, das Gefühl zu geben, dass sozusagen auch gehört werden, dass nicht irgendwo über sie hinweg entschieden wird, ohne mal vielleicht zu gucken, wie läuft's denn auf der untersten Ebene, dass man da Strukturen schafft, die direkt einwirken. Und dann können Parteien, glaube ich, auch wieder Zustimmungswerte finden.
Ich fasse mal diese beiden Punkte, diese Aussagen der beiden Hörer zusammen. Es fehlt an Ausgleich, so verstehe ich Stefan. Und davor die Aussage würde ich so zusammenfassen, es gibt Ungerechtigkeiten, die thematisiert werden müssen. Sachen, die nicht funktionieren, die aber funktionieren sollten. Hören wir mal, was Sebastian aus Steglitz sagt.
Ich wollte sagen, dass die Parteien einfach sich ganz wenig kümmern um die, in Anführungsstrichen, normalen Leute, sondern um Randgruppen. Und deswegen sind die anderen Menschen sich einfach nicht gehört und sehen sich nicht in den Parteien vertreten, weil die Parteien sich um die kleinen Gruppen kümmern mehr als um die breite Masse. Das wollte ich sagen. Das ist nur der Grund, warum die Leute abwandern und sich was anderes suchen. Der Gender der Ampel wichtiger als eine vernünftige Schule.
Stimmen Sie dem zu, diesen Aussagen, dass zu sehr nach kleinen Gruppen, nach Randgruppen, wie Sebastian sagt, geguckt wird und zu wenig nach den normalen Leuten? Und wer wären denn die normalen Leuten? Von vernünftigen Strukturen würden ja alle profitieren, vermute ich. 0331 70 99 111 und hier legt Adam Green los. Die Demokratie ist ein unabgeschlossenes Projekt, hat uns Matthias Quent in dieser Sendung gesagt. Sie ist nicht fertig, sondern sie muss weiter verfertigt werden oder eben demokratisiert werden. Stattdessen scheinen aktuell die Versprechen der AfD Zuspruch zu finden. Laut ARD Deutschlandtrend käme sie bundesweit auf 22% und Umfragen aus Brandenburg, aus Thüringen, also aus Ländern, in denen im kommenden Jahr gewählt wird, die sehen die Partei aktuell bei 32 bzw. 33%. Vergangenen Sonntagabend saß die Publizistin Marina Weißband bei Anne Will auf dem Sessel und hat leider gegen Ende der Sendung gesagt, die Demokratie braucht bessere Erzählungen über sich selbst. Schönen guten Morgen, Frau Weißband.
Guten Morgen.
Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie sähe denn so eine Demokratie positive Erzählung oder so ein Selbstbild aus?
Ein positives demokratisches Selbstbild handelt davon, dass alle Menschen wertvoll und Gestalter der Gesellschaft sind. Und zwar nicht nur diejenigen, die jetzt viel Geld verdienen, sondern wir brauchen die Meinungen von Rentnern und von Schülern und von Pflegekräften, weil die Welt so kompliziert geworden ist, dass ein paar Leute das alleine gar nicht lösen können. Mhm. Also eine Erzählung, die alle mitnimmt, reicht nicht, sondern die muss natürlich auch politisch umgesetzt werden. Denn jetzt im Moment, die aktuelle Demokratie, macht diese Erzählung auch selbst gar nicht wahr, sondern Lobbyisten haben zum Beispiel in Deutschland einfach viel zu viel Einfluss gegenüber dem demokratischen Einfluss der generellen Bevölkerung.
Sie sagen Rentner, Menschen, die in der Pflege arbeiten, Schülerinnen und Schüler. Wie bekommen wir die denn alle in die Beteiligung? Das ist ja im Grunde das, was Sie formulieren. Auf den Marktplatz bekommen wir die alle nicht zur selben Zeit.
Das ist richtig. Wir haben einerseits ganz, ganz viele Instrumente in der Demokratie. Wir haben die repräsentative Demokratie für Fragen, für die man sich jahrelang tief einarbeiten muss. Die direkte Demokratie für Fragen, mit denen sich alle auskennen. BürgerInnenräte für Fragen, die zwar emotional und tief und wichtig sind, aber für die man sich trotzdem einarbeiten und mit allen Argumenten beschäftigen muss, wohin dann zufällige BürgerInnen gewählt werden können. Wir haben liquide Demokratie, wo mit Hilfe des Internets wir Diskussionen und Abstimmungen organisieren können. Und für verschiedene Fragen gibt es verschiedene Mittel. Was fehlt, sind Parteien, die fordern, dass man diese Mittel auch einsetzt.
Ich habe in dieser Sendung hier schon häufiger von Hörerinnen und Hörern, aber auch von Sachverständigen, sozusagen Forschern, Forscherinnen gehört, Politik muss liefern. Und da habe ich so das, also das ist ein Vokabular, das mich befremdet, weil ich denke, ja wieso? Also es sieht so aus oder es wirkt für mich so, als solle Demokratie konsumiert werden und wird so an die Türschwelle geliefert. Liegt nicht das Problem vielleicht auch bei all diesen Gruppen, die diese Instrumente, die Sie gerade genannt haben, nicht nutzen oder nicht einfordern?
Das Problem liegt definitiv mit in der Erwartungshaltung. Wir werden erzogen zu Konsumenten. Wir werden schon als Kinder von Werbung angesprochen. Social Media macht das noch viel mehr. Und uns wird erzählt, im Prinzip, unser Lebensinhalt ist ja arbeiten gehen, um Dinge zu konsumieren. Unsere Innenstädte sind voller Geschäfte und Cafés, wo wir praktisch nur als Kunden verkehren, aber nie als Bürger. Und dazu durchlaufen wir den Großteil unseres Lebens in Schule und auch im Büro in größtenteils autoritären Settings, wo wir gesagt bekommen, wann wir wo zu sein haben und was wir zu tun haben. Und das heißt, wir wachsen auf als Konsumenten oder als Besucher oder als Opfer. Und populistische Parteien nutzen dieses Narrativ und sagen, ja, ihr seid alle Opfer und die da oben, die wollen euch schaden und die liefern überhaupt nicht. Aber die Wahrheit ist, sie müssen nichts liefern. Eine Demokratie ist immer nur so gut wie ihre Demokratinnen. Und wenn wir Schulen demokratisieren und Innenstädte demokratisieren, dann können wir dieses Mindset bei den Leuten auch ändern.
Das ist jetzt das ganze große Bild, das Sie gemalt haben. Vielleicht nehmen wir mal ein kleines Puzzlesteinchen raus. Wie werden wir denn von Konsumentinnen oder andere Vokabeln wären ja Verbraucher oder Steuerzahlerinnen, wie werden wir denn zu, ja, ich will gar nicht sagen Beteiligten, weil das ja auch schon wieder so passiv klingt, zu Mitmacherinnen.
Zu Gestaltern, sage ich gerne. Ich arbeite zum Beispiel seit 10 Jahren an einem Projekt, das an der Schule angesiedelt ist. Das ist ein Beteiligungskonzept, wo alle SchülerInnen an den Fragen ihrer Schule mit diskutieren können, debattieren und dann verbinden verbindlich darüber abstimmen. Das ist das Projekt Aula. Und wir sehen Schulen, die Aula-Schulen sind, bei denen steigt die Selbstwirksamkeit und die Eigenständigkeit der SchülerInnen. Und Lehrer sind oft überrascht davon, wie verantwortungsvoll sie eigentlich mit ihrem Umfeld umgehen.
Sagt Marina Weißband. Die Antwort ist auch nicht kurz und einfach, wie bei Matthias Quent vorhin auch schon. Aber mitmachen bzw. gestalten wäre eine Möglichkeit. Besten Dank für die Zeit heute Morgen.
Danke Ihnen.
Diese Sendung haben wir geplant, weil wir eine Mail bekommen haben, in der genau das gewünscht wurde. Redet mal über Demokratie und Demokratieverdrossenheit. Und jetzt gibt es aber auch tatsächlich jede Menge Aktualität drumherum. Über die Abstimmung im Thüringer Landtag haben wir schon gesprochen in dieser Sendung. Jetzt kommt eine Eilmeldung, wonach der Verfassungsschutz in Bayern die AfD dort im Freistaat beobachten darf als Partei und die Öffentlichkeit darüber informieren. Das passt schon auch zu dem, was ich vorhin mit Marina Weißband besprochen habe, über die Erzählungen und das Selbstverständnis von Demokratie und Demokraten. Und wir haben Sie gefragt, oder fragen Sie die ganze Zeit, wie demokratieverdrossen oder freudig sind Sie denn? Und gemeldet bei uns hat sich Rudolf.
Die Regierung ist in so einem Elfenbeinturm. Die ist einfach weit, weit weg von der normalen, in Anführungsstrichen, Bevölkerung. Abgesehen von diesen ganzen handwerklichen Fehler, das ist alles schon durchgekaut worden. Aber das Entscheidende ist, dass die Leute sich überfahren fühlen oder dass sie nicht mitgenommen werden. Und in diese Bresche springt halt die AfD, weil die tut so volksnah und tut was, spricht ja die Sachen aus, die viele Menschen denken, obwohl sie ja auch keine Lösung haben. Also ein Lösungsansatz wäre, runter aus dem Elfenbeinturm und mehr mit den Leuten reden beziehungsweise die Sachen besser vermitteln.
Sagt Rudolf und angerufen hat uns auch Irene.
Wir, die Wähler und auch die Medien müssen uns fragen, ob wir von unseren Politikern nicht zu viel verlangen. Die Fehlerkultur, die müsste viel nachsichtiger werden in der Kommunikation, darf nicht jeder misslungene Satz zur Medienjagd gegen den einzelnen Politiker werden, denn das überfordert ja jeden Menschen. Und auf der anderen Seite möchte ich von denen, die ich an die Regierung gewählt habe, dass sie verfassungstreu und mutig handeln. Und das ist leider beim Whistleblower-Schutzgesetz schrecklich gescheitert. Deshalb habe ich mit dem Schicksal von Edward Snowden bei uns nun leider das Vertrauen in unsere Demokratie verloren. Mir bleibt jetzt nur noch die Hoffnung, dass wir es eines Tages doch noch schaffen zur Korrektur.
Sagt Irene. Und Sie können uns auch anrufen unter 0331 70 99 111. Und vorhin hat ja Marina Weißband gesagt, wir konsumieren ja Politik oder Demokratie nicht nur, sondern Demokratie lebt davon, dass wir uns beteiligen, dass wir da drin eine Rolle spielen, dass wir gestalten. Vielleicht gibt es ja entsprechende Anrufe, Ideen, Erfahrungen von Ihnen dazu, wo und wie das stattfinden kann. Wo oder wie Sie bereits gestalten. 0331 70 99 111. Wir sprechen hier über Demokratie und Demokratieverdrossenheit und dazu angerufen hat uns Steffi.
Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen vielleicht mit der Zeit die Illusion entwickelt haben, dass Demokratie bedeutet, dass ihr Wille von der Politik berücksichtigt wird. Und zwar ihr persönlicher Wille zu 100% und sind frustriert, dass dies nicht der Fall ist. Für mich ist Demokratie auch, Entscheidungen überprüfen zu lassen. Aus Frust Parteien zu wählen, die dies definitiv einschränken wollen, macht mir tatsächlich das erste Mal auch Angst.
Sagt Steffi und gemeldet bei uns hat sich auch Andreas.
Also vorweggeschickt, ich bin großer Fan der parlamentarischen Demokratie. Lediglich die Reform dessen würde ich mir ja wünschen, kann ja nicht angehen, dass nur wenn nur 60% zur Wahl gehen, das Parlament mit 100% der dann von den 60% gewählten Parteien besetzt wird. Also wäre mein Vorschlag, dass man die restlichen 40 mit einer Art Chefin, die sich im Internet bewerben können, besetzt. Dann hätten die Reden wieder einen Sinn. Der ganze Lobbyismus würde sterben, weil die 40% musst du erstmal auf deine Seite kriegen. Und es gibt ja den Begriff der kritischen Masse. Das heißt also, jede Rede müsste dann auch so sein, die 40% erstmal abzuholen.
Also die kritische Masse wären in dem Fall Menschen, die sich beteiligen, ohne weitere Interessen von, Industrien etc. pp. Zu bedienen. Vorschlag von Andreas. Und 0331 70 99 111 gewählt hat auch Betty.
Also ich schätze an der Demokratie ganz einfach, eine eigene Meinung haben zu dürfen, als alle anderen auch. Ich glaube, wir müssen noch lernen, andere Meinungen auch akzeptieren zu können. Und ich glaube auch, dass die Politik nicht einfach nur liefern sollte, sondern dass wir alle da viel aktiver beteiligen müssen. Aber ich glaube, es sollte auch einfacher sein, dass wir uns beteiligen können. Durch Volksentscheid zum Beispiel. Hier das Tempelhofer Feld ist doch das beste Beispiel gewesen.
Und nachdem im Thüringer Landtag gestern ein CDU-Gesetzesantrag mit den Stimmen der FDP und der AfD verabschiedet worden ist, lässt die Kritik an dieser gemeinsamen Abstimmung nicht auf sich warten. Der SPD-Parteivorstand hat etwa bei X, ehemals Twitter, einen Tweet abgesetzt, der das Verhalten der CDU zum eigenen Vorteil ummünzen will. Die CDU in Thüringen hat gestern mit der Höcke AfD gemeinsame Sache gemacht, heißt es da, und jetzt SPD-Mitglied werden und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Die CDU, die hatte ja schon mehrfach für Diskussionen gesorgt, wenn es um eine Zusammenarbeit mit der AfD ging. Und jetzt steht wieder die Frage im Raum, wie sieht's aus mit der Abgrenzung nach rechts? Darüber will ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio, mit Gabor Hallers. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie fallen die Reaktionen aus in Thüringen und in der Bundespolitik?
Man hängt so ein bisschen davon ab, wie man fragt. Also in der CDU ist es so, aus der ersten Reihe hört man gar nichts. Also Friedrich Merz und der Generalsekretär Carsten Linnemann, die sagen gar nichts dazu. Es gibt zwei interessante Stimmen aus Schleswig-Holstein. Karin Prien, stellvertretende CDU-Vorsitzende, die sagt, wir haben ja den Unvereinbarkeitsbeschluss und es wäre jetzt infam, der CDU irgendeine Nähe zur AfD zu unterstellen. Und ihr Ministerpräsident Daniel Günther hat sich auch geäußert. Der hat es nochmal deutlich gesagt. Er hat gesagt, nee, wir arbeiten mit denen nicht zusammen. Und das gilt auch für Initiativen, die absehbar nur mit einer Partei Aussicht auf Erfolg haben. Naja, und sonst gibt es natürlich die SPD, haben Sie angesprochen, die sprechen von Tabubruch, die Grünen ebenso. Und Kritik kommt auch von den Linken, die sagen, das ist mangelnder Anstand.
Brandmauer, dieser Begriff aus der Bauwirtschaft, wird gerade mal wieder arg strapaziert. Wie sieht's denn jetzt aus Ihrer Einschätzung nach bei der CDU und der Abgrenzung nach rechts? Also zumindest die Ex-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ist ja mal gestolpert über eine gemeinsame Abstimmung von CDU und FDP im Thüringer Landtag bei der Wahl des Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich in Thüringen 2020.
Es ist ja kein Geheimnis, dass diese Brandmauer schon längst Risse hat, also in den Kommunen. Es gibt da ja diverse Abstimmungen, also im Landrat, im Landkreis Bautzen wurde mal für einen dafür gestimmt, gemeinsam CDU und AfD, dass Asylbewerbern Leistungen gestrichen worden. Selbst im Thüringer Landtag gab es Abstimmungen, wo gemeinsam abgestimmt wurde gegen das Gendern. Selbst Rot-Rot-Grün hat einmal die AfD gebraucht. Da ging es um Details für einen Untersuchungsausschuss. Also diese Brandmauer, die hat längst Risse und natürlich in Ostdeutschland, wo die AfD stärkste Kraft ist, muss die CDU die Frage beantworten, auch für die Landtagswahlen. Was machen wir eigentlich, wenn wir eine Situation haben wie in Thüringen, wo es nur eine Mehrheit gibt mit AfD oder der Linken?
Jetzt sprechen alle wieder über die CDU, wir hier auch gerade, aber was ist eigentlich mit der FDP? Die hat ja gestern auch mitgestimmt.
Die hat auch mitgestimmt. Der Vorsitzende Christian Lindner, der ja auch Finanzminister ist, ist gerade auf einer Auslandsreise. Da hat er von der Kamera gesagt, nee, im Ausland äußere ich mich ja nicht zur Innenpolitik. Aber er hat vorher einer Zeitung ein Interview gegeben und hat gesagt, also nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Das war ja jetzt ein Antrag der CDU und deswegen ist auch die CDU verantwortlich, aber es gibt auch kritische Stimmen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Verteidigungspolitikerin, hat gesagt, nee, für sowas gibt es keinerlei Unterstützung der Bundespartei. Und auch die Chefin der Jungen Liberalen, die sagt, sowas verbietet sich für aufrechte Demokraten.
Das berichtet uns Gabor Hallers. Er ist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio und mit ihm habe ich gesprochen über die Reaktion nach der Abstimmung im Thüringer Landtag gestern. Haben Sie schönen Dank. Wir sprechen über Demokratie und Demokratieverdrossenheit und dazu angerufen hat uns Anna.
Meiner Meinung nach wird die Demokratie im Moment sehr von den parteipolitischen Gepflogenheiten beschädigt. In meiner Welt sollte es immer noch so sein, dass ein Abgeordneter seinem Gewissen folgt. Stattdessen gibt es einen Fraktionszwang, es gibt parteipolitisches Gerangel und das ärgert mich unendlich. Also mein Vorschlag, die Politiker sollen sich unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit zusammenraufen und schauen, dass sie die Demokratie wieder stärken.
Die Politiker sollen die Demokratie wieder stärken. Sicherlich keine schlechte Idee von Anna, aber was machen denn die Nicht-Politiker und Politikerinnen? Also der ganze Rest, der ja die Mehrheit darstellt. Inwiefern hilft der Demokratie wieder zu mehr Zutrauen, Selbstvertrauen oder aber auch nicht. Das diskutieren wir in dieser Sendung. Sie können weiter dazu anrufen unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Genau, aber vor allen Dingen mit Ihnen, Sie, die Sie uns anrufen und wirklich tolle, konstruktive Beiträge dalassen zum Thema Demokratieverdrossenheit und wie da Abhilfe zu leisten wäre. Und zu dem Thema angerufen bei uns hat auch Christoph.
Also erstens muss die 5%-Klausel weg. Das ist eine Frechheit. Und wenn dann die Politik sich nicht einig oder sie macht, sich nicht einigen kann, dann muss halt das Volk gefragt werden, direkt. Und wenn die Politik was anderes macht, als das Volk will, muss das Volk dazwischen grätschen können, ganz einfach.
Mhm. Bedeutet aber nichts weniger als die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Ist das eine gute Idee? Wir sammeln weiter Antworten. 0331 70 99 111. Stefan hat uns das Thema Demokratie und Demokratieverdrossenheit als Vorschlag eingeschickt an die weber@radio1.de. Und seine Frage, die lautete ganz konkret, kurzum, womit ist man konkret unzufrieden und was müsste sich ändern? Und wir haben gedacht, super, machen wir als Thema am Internationalen Tag der Demokratie und der ist heute. Seit 10 Uhr sammeln wir Ihre Antworten und wir wollen auch international werden. Schauen wir jetzt also gleich in die älteste Demokratie der Welt. Viele von uns haben wahrscheinlich den Sturm aufs Kapitol noch deutlich vor Augen. Also wie sieht's aus in den Vereinigten Staaten von Amerika? Das fasst für uns unsere Korrespondentin Nina Barth zusammen aus Washington.
Die US-Amerikanerinnen und Amerikaner sind unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie in ihrem Land. Das zeigen die Umfragen dazu deutlich. Laut einer Mitte Juli veröffentlichten Befragung von AP und der University of Chicago ist fast die Hälfte des Landes, 49% der Befragten, der Meinung, dass die Demokratie in den Vereinigten Staaten nicht gut funktioniert. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat Zahlen vom Juni dieses Jahres mit Zahlen von vor einem Jahr verglichen. Und die Befragten sollten sagen, wie zufrieden sie mit dem Zustand der Demokratie sind auf einer Skala von 0 bis 10. Im Juni vor einem Jahr sagten 11% 0, überhaupt nicht zufrieden, 21% in diesem Jahr, fast eine Verdopplung. Dabei sind sowohl Anhänger der Demokraten als auch der Republikaner unzufrieden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, die Demokratie aushebeln zu wollen. Die einen sagen, Ex-Präsident Trump sei gefährlich für die Demokratie und viele werden dabei die Bilder vom Sturm auf das US-Kapitol durch Trump-Anhänger im Kopf haben. Die anderen sagen, Trump sei der Bewahrer der Demokratie. Das zeige sich auch daran, dass die Demokraten ihren politischen Gegner am liebsten wegsperren würden. Im aktuellen weltweiten Demokratieindex der Economist Intelligence Unit belegen die USA von 165 Ländern übrigens Platz 30. Deutschland liegt auf Rang 14.
Schauen wir in die Nachbarschaft rüber über den Rhein nach Frankreich. Auch da zeigt man sich aktuell sehr unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie. Das erzählt uns Stephanie Markert, Korrespondentin in Paris.
Ihre Demokratie funktioniere schlecht. Das finden so viele Franzosen und Französinnen wie noch nie, seit Emmanuel Macron Präsident ist, fast 2/3. Und damit 10% mehr als noch 2021, wo die Gelbwesten-Proteste noch frischer waren und Covid die Stimmung drückte. Das sagt die neueste Studie des Meinungsforschungsinstituts IFOP von Anfang Juni. Und das bekommt Frankreichs Präsident sogar zu spüren, wenn er die von allen heiß erwartete Rugby-Heim-WM eröffnet. Denn dabei wurde er im Stadion ausgepfiffen. Nur 31% sehen ihn der Zeitung Le Point zufolge derzeit positiv. Dass die Regierung die seit September geltende Rentenreform ohne Parlamentsvotum mit einem gesetzgeberischen Trick durchgebracht hat, haben viele Bürgerinnen und Bürger noch nicht verdaut. Eine Ohrfeige für die Demokratie. Hunderttausende waren dagegen auf die Straße gegangen. Kaum jemand wundert sich mehr, dass Oppositionsführerin Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National Umfragen zufolge derzeit mit rund 1/3 der Stimmen die erste Runde der nächsten Präsidentschaftswahlen 2027 gewinnen würde. Aussichten, die viele als Bedrohung wahrnehmen. Das Präsidentenlager sucht deshalb fieberhaft nach Mehrheiten für seine Projekte, auch gegen den Demokratiekater. Der sorgt nämlich für viele Nichtwähler. Referenten als Direktdemokratie und Bürgerforen stehen hoch im Kurs. Eine Bevölkerungsmehrheit etwa möchte über das geplante Einwanderungsgesetz direkt abstimmen. Auch einen Präsidenten mit weniger Vollmachten empfinden viele als demokratischer.
Und zum Schluss noch rübergeschaut über die Oder zu unseren Nachbarn in Polen. Die letzten Jahre haben dem Land einen enormen Rechtsruck gebracht unter der PiS-Regierung. Und nächsten Monat wird dort gewählt. Wie also ist die Lage? Das berichtet für uns Martin Adam aus Warschau.
Die Republik Polen ist ein demokratischer Rechtsstaat, heißt es in Artikel 2 der polnischen Verfassung. Nur lediglich 23% der Polinnen und Polen stimmen dieser Aussage noch zu. Die Daten stammen aus einer Umfrage für die Zeitung Rzeczpospolita Anfang Juni. Danach sehen fast 69% der Befragten die polnische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zumindest in Gefahr. In den vergangenen 8 Jahren hat die regierende PiS-Partei tief in die Unabhängigkeit der Gerichte eingegriffen. Der Justizminister ist in Personalunion Generalstaatsanwalt und politischer Hardliner. Schon bei den letzten Parlamentswahlen 2019 bemängelten OSZE-Wahlbeobachter außerdem, die staatlichen Medien hätten derart einseitig zugunsten der Regierung berichtet, dass Wählerinnen und Wähler kaum eine ausgewogene Entscheidung treffen konnten. Vor den Wahlen in diesem Jahr hat neben der OSZE auch die PiS selbst Wahlbeobachter angekündigt und angedeutet, sollte sie die Wahl verlieren, dann sei die Wahl gefälscht. Die Partei hat außerdem das Wahlgesetz geändert, ihrer Kernwählerschaft, ältere Menschen auf dem Land, die Stimmabgabe erleichtert, den oft regierungskritischen Polen im Ausland wiederum die Wahl erschwert. Zudem wird sie parallel zur Wahl ein Referendum unter anderem über die EU-Asylpolitik und das Rentenalter abhalten. Dass am 15. Oktober die Wahlen selbst gut geplant sein und sauber ablaufen werden, daran gibt es kaum Zweifel. Im Moment führt die PiS in den Umfragen mit deutlichem Abstand, allerdings ohne Option auf eine Alleinregierung.
Polen ist ja sowas wie ein Paradebeispiel für die Demontage demokratischer Institutionen und Rechte, wie auch gerade gehört. Und auch die AfD sammelt dort Ideen. Wichtig also, sich genauer anzuhören, was gerade passiert in Polen vor den Wahlen. Und das können Sie in aller Ausführlichkeit in dem Podcast In Polen. Der kommt von den ARD-Korrespondenten Christine Joachim und Martin Adam. Und Sie finden ihn logisch in der ARD-Audiothek. Wir sprechen über Demokratieverdrossenheit oder wie unsere Korrespondentin aus Paris eben sagte, Demokratiekater. Und zu diesem Kater, sagt Birgit, gibt es ein Gegenmittel.
Mir geht das ewige Gemecker und dieses Gegenreden total auf den Geist. Einfach mal mitmachen, mitgestalten, Demokratie mitgestalten. Also ich leite seit 20 Jahren einen Kulturverein und bringe mich sehr hier in meinem Kiez ein und viele andere mit mir auch. Und einfach mal mehr machen und nicht immer nur reden.
Sagt Birgit. Und gemeldet bei uns hat sich auch Robert. Und zwar nochmal mit einer interessanten Perspektive auf die Abstimmung gestern im Thüringer Landtag.
Die Diskussion zu diesem Thüringer Abstimmungsdings, da finde ich schon wieder symptomatisch. Wir regen uns auf, dass nur die CDU mit einer ja scheinbar immer noch als demokratisch legitimierten Partei zusammen was macht. Viel wichtiger würde ich doch finden, mal zu schauen, was haben sie denn da abgestimmt, wenn die die Grunderwerbsteuer senken, nehmen die doch den Kommunen Geld weg. Also wenn ich mir ein Haus kaufe, tut es mir nun nicht so irre weh, da die Grunderwerbsteuer zu zahlen. Das ist zwar ein Geldbetrag, aber der ist nicht so horrend hoch. Wahrscheinlich haben die dieses Gesetz ja reingebracht, damit die institutionellen Anleger, also die Spekulanten da richtig Geld sparen. Und das geht ja dann den Kommunen verloren.
Heute ist der Internationale Tag der Demokratie, eine Staatsform, der wir eine Menge tolle Dinge verdanken. Gewaltenteilung, freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit, aber auch die Kunstfreiheit und die Freiheit zu lieben, wen wir wollen. Passend dazu hatte uns Stefan geschrieben, ich zitiere, ich finde es erschreckend und problematisch, wie die Bevölkerung gerade unserem demokratischen System gegenübersteht. Ich frage mich, was sind die Gründe für diesen Vertrauensverlust? Wie könnte man den auffangen und konstruktiv in die beste Gesellschaftsform, die wir haben, investieren? Haben wir zum Anlass genommen, um 3 Stunden lang zu sprechen über Demokratie und wie sie zu verbessern sei. Sie haben sich zahlreich beteiligt, echt fleißig angerufen. Ich hoffe, alle sind durchgekommen. Die Kolleginnen draußen hatten ihre liebe Not, dran zu gehen. Es gab eine Menge konstruktive Kritik und Vorschläge. Vielen Dank dafür. Hörerin Marleen auf jeden Fall ist durchgekommen.
Zu den Vorrednern und O-Tönen gerade, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich engagiere mich kommunalpolitisch und man muss auch einfach mal den Mut haben zu sagen, ich trete an als Einzelkandidat oder werde selbst Mitglied einer Partei. Nur dann kann ich es verändern und mitwirken und sagen, ich werde gehört. Denn wenn ich diesen Mut nicht habe, kann ich mich noch so sehr über die anderen aufregen. Man muss auch an einer Stelle selbst aktiv werden.
Angerufen bei uns hat auch Heiko und der hat uns erzählt, warum Menschen sich seiner Ansicht nach der AfD annähern.
Die AfD ist die einzige Partei im Bundestag, die gegen Waffenlieferungen und für sofortige Verhandlungen ist. Für mich ist dieser Krieg für viele Probleme bei uns die Ursache. Am schlimmsten aber ist eben, dass dort jeden Tag viele Menschen sterben und das bewegt, glaube ich, sehr viele Menschen in Deutschland und hat mich als ehemaligen SPD- oder linken Wähler dazu bewogen, mich mit der AfD zu beschäftigen. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Und ich glaube, darüber sollten andere Parteien nachdenken.
Die Demokratie als unabgeschlossenes Projekt hat uns hier der Soziologe Matthias Quent beschrieben. Also es müsste immer weiter demokratisiert werden. Demokratie ist in diesem Sinne nie fertig, hat er gesagt. Und das würde bedeuten, meint er, mehr über Ungleichheiten in unserer Gesellschaft zu sprechen.
Dieses Verhältnis, was für viele Menschen aus dem Tritt gekommen ist, zwischen der ökonomischen Entwicklung und der eigenen Entwicklung, die hohe Inflation spielt eine Rolle. 3/4 der Bevölkerung sind beispielsweise für eine Vermögensabgabe, für Vermögenssteuern. Darüber wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es geht häufig um Themen, die eher der Polarisierung dienen. Es gibt viele Themen, wo man Mehrheiten finden könnte. Über die sollte man vielleicht häufiger sprechen als über beispielsweise Gendersprache, wie das ja von rechts immer wieder in die Diskurse vor allem auch eingeführt wird.
Unsere Demokratie braucht bessere Erzählungen über sich selbst und vor allen Dingen auch mehr Menschen, die mitmachen, die gestalten wollen. Das hat bei uns die Publizistin Marina Weißband gesagt.
Ein positives demokratisches Selbstbild handelt davon, dass alle Menschen wertvoll und Gestalter der Gesellschaft sind. Und zwar nicht nur diejenigen, die jetzt viel Geld verdienen, sondern wir brauchen die Meinungen von Rentnern und von Schülern und von Pflegekräften, weil die Welt so kompliziert geworden ist, dass ein paar Leute das alleine gar nicht lösen können.
Die politische Umsetzung ist ausschlaggebend, also das sich einbringen und auch das dazu eingeladen werden in demokratische Prozesse, sagt Marina Weißband. Und diese Formulierung auch in dieser Sendung häufiger gehört, die Politik müsse liefern, die stellt sie in Frage.
Eine Demokratie ist immer nur so gut wie ihre Demokratinnen. Und wenn wir Schulen demokratisieren und Innenstädte demokratisieren, dann können wir dieses Mindset bei den Leuten auch ändern.
Also nicht konsumieren, sondern gestalten. Und in diesem Sinne hat uns auch Stippi eine Mail geschrieben und meint, ich zitiere, Politik kann nur das liefern, was ich in Auftrag gebe. Und wenn ich nur auf meinem Sofa sitze und meckere, dann kann ich mich nicht beschweren. Ich muss selbst aktiv werden, wenn ich was verändern möchte. Politik ist nicht Amazon, der jedem alles bis aufs Sofa liefert. Diese Sendung geht so langsam, aber sicher zu Ende. Und wir haben heute diese vergangenen 3 Stunden gestaltet anhand einer E-Mail, die Stefan uns geschickt hatte mit seinem Themenwunsch und Themenvorschlag. Demokratie und Demokratieverdrossenheit. Er hat sich gewünscht, das genauer zu ergründen und auszuleuchten. Haben wir gemacht. Und jetzt suchen wir weitere Themen und Themenvorschläge von Ihnen. Sehr gerne per Mail an dieweber@radio1.de. Beschreiben Sie uns, was Sie beschäftigt, was Sie diskutiert wissen möchten. Und wir senden freitags vormittags 3 Stunden lang dazu.